Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Dominik Heinrich aus New York. Viel Spaß!
Nichts da draußen ist künstlich intelligent. Gar nichts. Wenn euch das irgendein Experte erzählt, ist das ja ganz toll. Aber dann hat er leider keine Ahnung, weil es gibt keine künstliche Intelligenz. Sie existiert nicht. Ja, es ist nicht da. Werden wir Artificial General Intelligence erreichen, wo die Maschine selbst denkt, ist für mich eine Definitionssache. Eine echte AGI werden wir nicht erreichen in den nächsten Jahren. Wir haben die Computing Power nicht. Aber um die Kurve zu kratzen, was total spannend ist, ist, dass sich eine Sache grundlegend verändert. Und ich finde, das ist total schön zu beobachten. Wir haben es demokratisiert. Wir haben die Interaktion zwischen Maschine und Mensch demokratisiert. Auf einmal kann ich mit meiner Sprache mit einer Maschine sprechen und die Maschine tut so, als würde sie mich verstehen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Wir haben gerade die 250. Episode abgefeuert. Und ich freue mich auch heute wieder einzusteigen mit euch in ein spannendes Thema. Es geht um künstliche Intelligenz und die Frage, wie sie uns dabei helfen kann, wieder menschlicher zu werden. Ich habe mir den Global Head of AI Design von Coca-Cola eingeladen. Er arbeitet von New York aus und kommt eigentlich aus Süddeutschland. Die Rede ist von Dominik Heinrich. Der Kontakt kam über Amir Kassai, der hier kürzlich im Podcast war und sein neues Buch vorgestellt hat. Amir Kassai ist ja der erfolgreichste Werber der Welt, der auch nach New York kam. Und Dominik erzählt eben, wie auch er seinen Weg nach New York gefunden hat durch die Kreativbranche. Er hat viele, viele interessante Stellen gehabt, hat gegründet, einiges hat auch nicht geklappt. Er berichtet, was er gelernt hat über Zusammenarbeit und Führung und wie er sich dann auch hochgearbeitet hat und als renommierter Experte und Innovator mittlerweile weltweit auf den großen Bühnen steht und Startups und Organisationen berät. Er ist Mitbegründer der Creative AI Academy, die KI-Schulung und Beratung für Unternehmen global anbietet. Er ist Assistenzprofessor für Infinite AI Design am Pratt Institute in New York und außerdem Gastdozent zum Thema Zukunft der Bildung im KI-Zeitalter an der Georgetown University. Er hält auch noch einige Patente, zum Beispiel für Voice Stamp, also eine KI-Erfindung für den US Postal Service, und er hat schon mehr als 300 internationale Preise gewonnen für Kreativ, Design und Innovation, darunter auch Cannes Lions in der Kategorie Innovation. Viele, viele Geschichten, die da drin stecken. Wir haben viel beleuchtet. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von meinen Partnern OpenUp und Deskly. Beide unterstützen diesen Podcast und dafür möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, denn wie ihr euch vorstellen könnt, dahinter steckt ein bisschen was. Also den Podcast, den macht man natürlich nicht nur mit Luft und Liebe, sondern dazu gehören auch Tools, die bezahlt werden müssen, dazu gehören Reisen, die gemacht werden müssen und all das muss ja in irgendeiner Form auch finanziert werden und ich bedanke mich daher ganz besonders bei OpenUp und Deskly. Auch ihr könnt an Bord kommen und diesen Podcast unterstützen. Im Gegenzug erzähle ich natürlich der Welt da draußen, was ihr so treibt und tut. Und ich stelle euch heute im Laufe des Podcasts vor, was OpenUp und Deskly tun für die neue Arbeitswelt. Es hat extrem viel auch mit Menschenfreundlichkeit zu tun, der Mission dieses Podcasts. Jetzt steigen wir erstmal ein in die heutige Folge mit Dominik.
Werbung Ende.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Dominik heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Berlin, Deutschland.
Schöne Grüße aus New York. Gabriel, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Freue mich total.
Beim Vorgespräch hast du dich noch im Mittelmeer befunden, ne? Du bist scheinbar bei jedem Call auf einem anderen Kontinent.
Ja, der nächste Call, den machen wir auf dem Mond. Also zumindest ich.
Wäre das was, so Weltraumtourismus?
Total. Ich habe vor einem Jahr so viel Interesse daran gehabt, dass ich beim MIT einen New Space Economy Certificate Course teilgenommen habe an so etwas und gelernt habe, wie eigentlich die Space Economy aussieht. Und das wird, ich kann dir sagen, das ist mein geheimer Aktientipp. Ich weiß, wir dürfen hier keine Aktientipps geben, aber das ist definitiv sehr spannend, was da passiert.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute über dich, deine Story und das, was du tust, sprechen können. Das hat nämlich auch ganz viel mit Zukunft zu tun, mit Innovation, mit Technologie. Und am Anfang bitte ich ja meine Gäste und Gästinnen immer, meiner 10-jährigen Tochter zu erklären, was sie eigentlich so machen. Denn meine Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde dich auch mal bitten, was würdest du ihr sagen? Was machst du eigentlich so?
Das ist schwierig, Mathilda. Ich würde Mathilda sagen, dass ich Menschen beibringe, wie man Technologie nutzt, ohne dass man merkt, dass man Technologie nutzt. Und das hat ganz viel mit Kreativität zu tun und dem Weg, wie man gewisse Dinge aufbaut. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass man Menschen miteinander versteht und verbindet und Dinge entwickelt, die für die Menschen nützlich sind. Und manchmal ist Technologie der beste Weg und die künstliche Intelligenz kann da sehr helfen.
Und was genau KI ist und was vielleicht auch nicht und wie du damit auch zu tun hast, das werden wir uns heute anschauen. Und du hilfst auch anderen zu verstehen, vor allen Dingen, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht der Reihe nach, vielleicht gibst du uns mal einen Background. Du kommst ja nicht aus New York, sondern aus Süddeutschland. Erzähl mal, wo kommst du her und wie sah so dein Weg eigentlich aus? Vielleicht starten wir mal so in deiner Jugend. Also meine mittlere ist ja 10, wie gesagt. Also vielleicht gibst du uns mal so einen Einblick in diese Episode.
Ja, muss ich da mit Bayerisch reden oder kann ich ja ganz normal Hochdeutsch? Hochdeutsch kann ich eh nicht.
Wenn wir das Video benutzen, können wir die Subtitles einblenden.
Sehr gut. Nee, das ist lustig. Ich spreche weder richtig Hochdeutsch noch richtig Bayerisch. Also das ist wahrscheinlich zum Leidwesen der Hochdeutschen und der Bayern. Deswegen ist mir Englisch eigentlich immer lieber. Ich bin aufgewachsen im Allgäu, das ist südlich von München, an den Bergen und bin natürlich dann mit viel Natur und Skifahren und Wandern gehen aufgewachsen, an den Seen, die den Sommer verbringen. Das war wirklich schön. Ich habe eine total schöne Kindheit, die nichts mit Technologie zu tun gehabt. Aber ich komme aus einer sehr super sportlichen Familie. Meine Mama, die Gisi hat das erste Damenfitnessstudio für Frauen gegründet, 1984. Also ich komme aus so einer wirklich coolen Familie, wo meine Mama schon Vorreiterin war. Sie mag nicht gern, dass ich sie Feministin nenne. Sie sieht sich nicht so. Sie sieht sich als Innovatorin. Sie sagt immer, sie hat eine Market Opportunity gesehen, dass Frauen anders trainieren als Männer.
Also da war sie doch bestimmt gleich im Kontakt mit Ali Schwarzer zu der Zeit.
Nein, mit Sydney Rom, kannst du dir das vorstellen?
Sydney Rom, boah, da ja.
Die sieht sich ganz noch schlimm aus, Schublade. Leider. Ja, Sydney Rom und Jane Fonda waren in der Zeit die Aerobic-Ikonen. Und meine Mama hat tatsächlich mit Sydney Rom Aerobic-Dance-Videos gemacht.
Cool.
Ja, so, also, und mein Papa ist ein Ingenieur, cooler Typ. Und war viele Jahre im Procurement bei einer großen Maschinenbauer. Komme also aus einer gutbürgerlichen, leicht innovativ angehauchten Familie, die definitiv ihre Kreativität gerne zum Ausdruck gebracht hat. Zum Leidwesen. Ich kann dir eine Anekdote erzählen. Meine Mama hat mich ganz in Grün gekleidet, alles mit United Colors of Benetton, weil meine Tante dort gearbeitet hat. Mhm. Und so bin ich in die Schule gegangen. Und leider haben sie mich in der Schule dann Frog genannt, weil wir haben gerade Englisch gelernt in der Zeit und das fand ich als Kind nicht so lustig, aber die anderen Kinder fanden es, glaube ich, hilarious.
Ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und dann gab es dann diese Westpakete, die gab es halt wirklich und da waren dann so eine Adidas-Schuhe drin, so eine Sneaker, und die habe ich dann natürlich, die passten auch noch, also habe ich die natürlich angezogen und bin dann nächsten Tag total stolz auf den Schulhof gelaufen. Die hatten aber, es waren so ein bisschen mit Pink und so Neongrün, habe ich schon gedacht, naja, gut, ist dann halt so, ich hatte ja auch keine Wahl, bis die anderen sich das mal näher angeschaut haben und feststellten, das sind die Steffi-Graf-Schuhe gewesen, und dann konnte ich die leider nicht mehr anziehen, weil die mich dann gemobbt haben. Aber ja.
Oh, das ist so schrecklich. Kinder sind gemein. AI kann bei sowas vielleicht helfen in der Zukunft. Oder auch nicht.
Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich habe ja 3 Kinder und die wachsen natürlich jetzt alle mit Technologie auf. Das ist ganz normal. Also es wird noch nicht mal mehr drüber gesprochen. So ein bisschen vergleichbar mit, ich habe ja früher viel Musik gemacht, Rap. Wenn ich meine Kinder heute frage, hört ihr auch Rap? Da wissen die gar keine Antwort, weil das ist einfach Musik. Das ist normal. Es läuft halt im Radio, ne? Das war ja früher auch ganz anders. Wenn du heute mal zurückschaust, würdest du dir wünschen, in deiner Kindheit schon mehr Technologie gehabt zu haben, oder ist es genau so gut gewesen?
Ich, ganz ehrlich, ich glaube, es war genau so gut. Ich war aber auch sehr früh dran. Ich hatte meinen ersten Computer selbst zusammengebaut 1990. Oh. 89, 90. Also wirklich früh. Mein Papa war da wirklich mein Dad war super engagiert, dass ich das lerne. Aber ich glaube, es war total gut, dass ich in einer Kindheit aufgewachsen bin, die viel mit der Natur zu tun hat. Und ich glaube, und das ist meine Hoffnung, dass die Generation deiner Kinder und die nachfolgende Generation tatsächlich die Technologie wieder weniger wichtig wird und tatsächlich das draußen wieder wichtig wird. Deswegen der Humane AI Pin, ich liebe den, weil er ist noch nicht gut, und ich weiß, die Kritik an ihm ist gerechtfertigt, aber stell dir vor, wir müssen nicht mehr ganz so viel nachdenken und ich tippe einfach drauf und es passiert etwas und macht etwas über Konversation.
Ja.
Das gibt uns die Möglichkeit, wieder mehr präsent zu sein in der Welt, und die Welt, die eigentlich ja schön ist, vielleicht nicht im Moment für alle von uns, aber im Grunde geht es uns gut. Wir haben sehr gesunden Planeten und nicht gesunden Planeten, eine gesunde Society in vielen Bereichen. Wir haben viele Probleme auch. Der Planet, da können wir gerne drüber reden, da habe ich, glaube ich, eine ganz andere Ansicht, eine realistischere vielleicht manchmal sogar. Wird sich irgendwann uns entledigen, weil das ist einfach der natürliche Kreislauf des Planeten. Wir sind einfach ein Individuum, das da drauf ist. Aber um die Kurve zu kriegen...
Aber nicht mehr ewig, meinst du?
Ist total interessant. Wir haben einen Biomimicry-Professor an der Pratt-Universität in New York, wo ich unterrichte. Ja. Und der Sustainability unterrichtet und sagt zu mir, weißt du, am Ende sind wir Menschen ganz schön selfish, weil wir versuchen einfach nur, unser eigenes Leben auf diesem Planeten zu verlängern, aber verstecken diesen Eigennutzen hinter dem, dass wir den Planeten retten wollen. Der Planet hat schon längst erkannt, was das Problem ist, weil das tut die Natur. Und die Natur entledigt sich dem Problem dann. Und er hat gesagt, die Erde wird noch weiterleben, nur wir halt nicht mehr. Hm. Das ist harsch, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Wahrheit.
Wir waren kürzlich mit den Kindern in einem Technikmuseum in Wismar, hier oben bei uns in Norddeutschland. Und da gab es dann eine Nachbildung von C3PO, von dem Roboter. Und dann die Kids haben das aber nicht sofort erkannt. Die sind jetzt auch nicht so in Star Wars, weil die gucken dann so Mädchenfilme. Ja, ohne dass ich da jetzt irgendeine männlich-weiblich Sache reinbringen will. Aber die Interessenlage ist da nicht so. Und dann habe ich dir nochmal erklärt, weil das in meiner Jugend ein Riesending war, Star Wars natürlich, R2-D2, C3PO. Und das waren ja auch so Assistenten, gerade auch R2-D2, die dann ganz normal irgendwie dabei waren. Man konnte sich mit denen unterhalten. Man hat nicht drüber nachgedacht. Und wenn wir heute über die Assistenten sprechen, und da kommen wir ja dann auch noch hin, dann kommen wir auch so langsam dahin, dass wir vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr drüber nachdenken, ne?
Das wäre ja eigentlich der Traum, oder? Wenn du überlegst, nimm den Technikausfall letzte Woche im Flugverkehr, ja, wie normal Dinge für uns geworden sind, aber wie technologisch sie eigentlich sind. Also Bereichen, die wie Flugzeuge, die durch die Gegend fliegen, oder Bankverbindungen. Das ist schon verrückt in einer gewissen Art und Weise. Und vielleicht auch der richtige Ansatz, dass ich möchte es nicht vermenschlichen, aber ich würde mir wünschen, dass wir weniger uns darüber Gedanken machen, wie technisch Dinge sind, sondern oder wie sie automatisiert werden können oder wie sie uns, wir reden viel über Technologie, anstelle zu verstehen, wie sie quasi integriert werden kann und das nahtlos, ohne dass sie uns beeinträchtigt, sondern ein Teil von uns wird. Das mag sich vielleicht für manche ein bisschen scary anhören, aber eigentlich ist es was ganz, ich könnte mir das ganz natürlich vorstellen und könnte mir vorstellen, dass wir Menschen wieder mehr Menschen sein können.
Das würde ich schön finden. Du bist ja in den Bergen groß geworden und du hast in einem anderen Podcast gesagt, the mountains push you out, so sinngemäß. Also du hättest ja auch da bleiben können, aber dich hat es offensichtlich hinausgetrieben in die große, weite Welt. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen. Was hat dich da motiviert, weiterzugehen?
Das ist interessant. Meine Mama erzählt mir jedes Mal, wenn ich sie sehe, dass von irgendwelchen Freundinnen, wo die Kinder wieder zurückkommen, die waren ja auch, die Tochter war ja jetzt in Shanghai 2 Jahre, aber jetzt kommt sie wieder ins Allgäu zurück, da ist so schön. Ich kann nicht genau sagen, warum ich das nicht als so schön empfinde, aber ich kann dir sagen, dass mich die Berge immer in gewisser Weise erdrückt haben und ich glaube, das ist viel mit meiner Neugier zu tun, Dinge zu entdecken. Und in New York wird mir das, ich wollte immer nach New York, das war für mich ein ganz großes Ziel. Und es hat sich interessanterweise so ergeben. Ich glaube, Manifesten von Zielen ist sehr hilfreich. Ich habe das bewusst oder unbewusst gemacht. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich bewusst machen. Und für mich ist es total wichtig, diese Inspiration zu haben. Und das Allgäu ist mein Rückzugsort. Das ist meine 2 Wochen, die Gedanken ausschalten. Das Internet funktioniert auch nicht richtig. Das ist jetzt nicht gute Werbung für Allgäu-Tourismus, glaube ich, aber...
Doch, das ist Detox.
Detox, ja.
Also, ja. Und, so ist es in Mecklenburg-Vorpommern auch. Du kommst dann mal zur Ruhe. Achtsamkeit.
Genau. Und ich glaube, dieses Klein-Klein-Denken, was mich wirklich stört, ist dieses Judgmental, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Das ist eine Art und Weise, die hast du zum Beispiel hier gar nicht. Wenn du nackt aus dem Haus gehst, gehst halt nackt aus dem Haus. Und wenn du eine Jogginghose anhast oder einen Anzug, ist das auch okay. Das ist halt deine Sache. Und ich glaube, dieses Vorverurteilen, was wir sehr haben, vielleicht auch ein bisschen in unserer Kultur als Deutsche, das hat mich immer gestört. Und das war für mich immer ganz schlimm. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich nehme sehr viel wahr, was um mich herum passiert. Auch wenn ich nicht so wirke, das ist ganz interessant. Ich glaube, die Leute haben von mir immer den Eindruck, dass ich so der outgoing Typ bin, der auf die Bühne steht und dann sein Ding durchzieht. Ich ziehe mein Ding mehr durch wegen Selbstschutz, weil ich, wenn ich zu viel mitkriege, belastet mich das zu emotional und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich muss helfen oder ich möchte gerne helfen. Und ich denke sehr viel drüber nach. Und das ist, was mich im Allgäu unheimlich so schönes ist, gestört hat.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Deskly, der Workplace Management Plattform, die euch dabei hilft, eure Arbeitsplätze smart zu planen. Das heißt, eure Mitarbeitenden bekommen eine App und können dort ganz einfach und intuitiv ihren Arbeitsplatz buchen, also ihren Platz am Schreibtisch im Office oder den ganzen Raum oder einen Parkplatz, all die Ressourcen, die ihr dort einspielt. Ihr habt die Möglichkeit, Deskly in eure HR-Lösungen zu integrieren, das Ganze natürlich DSGVO-konform. Ihr habt die Möglichkeit, all das auszuwerten und dann natürlich auch die Büros smart zu planen und so auch Kosten zu sparen und die Mitarbeitendenzufriedenheit zu pflegen und zu kultivieren. Checkt das unbedingt mal aus. Es gibt einen fetten Rabatt für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Mehr dazu in den Shownotes oder direkt auf der Webseite desk.ly.
Werbung Ende.
Also bei uns war es so ähnlich im Norden, da gab es halt keine Berge, da war alles flach. Es gab aber immerhin den Strand. Und es sind aber auch irgendwie 90% aus meiner Klasse weggegangen. Nach Berlin, nach Hamburg, ins Ausland auch teilweise. Einige sind dann irgendwann zurückgekommen mit Kids, so wie das bei uns zum Beispiel war. Aber viele sind dann auch nicht zurückgekommen, weil du gewöhnst dich dann einfach an die doch vermeintlich größere Welt. Die Provinz, ich nenne es jetzt mal so, die hat natürlich ihre Vorteile, kurze Wege, Familiensupport und so weiter, kleine heile Welt obwohl sie auch nicht immer heil ist. Aber mich persönlich hat auch immer die große Welt gereizt und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch sehr wohl in Hamburg gefühlt, wo wir 8 Jahre gewohnt haben, was ja nochmal deutlich kleiner als New York ist, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Wenn du auch nochmal so an die Zeit denkst, in der du überlegt hast, was du machen willst, also beruflich, ja, mhm. Das finde ich auch nochmal so einen spannenden Punkt, auch als Vater, ja, die Kinder kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie diese Frage nicht mehr aufschieben können. Also meine Generation hat irgendwas studiert, viele BWL und dann schiebt man das immer weiter und immer weiter und dann noch ein Praktikum, so diese Generation Praktikum. Und heute würde ich es ja schön finden, wenn wir uns schon in der Schulzeit mal fragen, was gibt's eigentlich für Jobs oder welche Skills werden wichtig, ja, welche Kompetenzen, Kollaboration, Kreativität und so weiter. Wie war das bei dir?
Es ist total interessant, dass du das gerade sagst. Glaubst du, dass wir in der Lage wären, zu verstehen, was wir wirklich wollen als Kinder?
Ich glaube, wir können herausfinden, was wir nicht wollen. Wir nähern uns dem vielleicht.
Okay. Das ist gut. Ja, das kaufe ich. Und auch da glaube ich, dass es challenging ist. Ich wollte immer Formel-1-Rennfahrer werden. Ich bin mit Senna natürlich groß geworden. Mein Vater ist Bergrennen gefahren, Rallyes, damit war das irgendwie so ein bisschen in meinem Blut. Ich war nicht gut, leider. Nico Rosberg, falls du zuhörst, den habe ich mal in New York getroffen.
Schöne Grüße.
das hätte nicht funktioniert. Aber das andere, was ich machen wollte, war Bankdirektor. Frag mich nicht, warum. Also ich hatte immer schon den Anspruch, irgendwas zu direkten anscheinend. Interessanterweise war ich immer super kreativ, aber habe Kreativität nie als meinen Beruf gesehen. Und deswegen habe ich dich gerade so die Frage zurückgestellt. Ich glaube, es ist ganz schwierig für Kinder zu erkennen, was wir gerne machen würden als Beruf, weil wir oft gar nicht verstehen, ob der Beruf existiert. Und viele der Berufe, die ich mache, auch mein heutiger Beruf, die haben nicht existiert. Ja, die mussten geschaffen werden. Und ich glaube, das ist total spannend. Also zu erkennen als Kind, dass du machen kannst, was du willst, und dass du dir das bilden kannst, auch wenn es nicht existiert und du in keine Box passt, ist, glaube ich, das Wichtige, was man Kindern heutzutage beibringen sollte.
Genau, wir mussten schauen, dass wir uns irgendwo hin entwickeln, um irgendwo eine Schablone reinzupassen. Und heute können wir den Kindern sagen, was magst du, was interessiert dich, wo würdest du gerne hingehen? Und dann kommt man irgendwo hin oder baut sich etwas neu zusammen. Ist ja eigentlich auch eine tolle Zeit, wenn man das durch diese Brille sieht, ne?
Ja, ist traumhaft. Ich habe es noch gar nicht, es ist interessant, also jetzt mit dir darüber zu reden, ist ja fast wie Therapie, Gabriel. Ich erkenne das jetzt erst.
Du, was meinst du, warum ich den Podcast mache? Man kommt ja auf Gedanken, auf die man alleine nicht immer kommt, auch wenn sie naheliegend sind, ne?
Ja, die richtige Frage ist oftmals das, was dich zum Ergebnis bringt, machen ja viele Coaches. Meine Frau ist ein Executive Coach und macht genau das, ja, und stellt Fragen manchmal, die unangenehm sind, aber die einen selbst hinterfragen lassen. Und das ist natürlich total wichtig. Ich glaube, das können wir alle lernen, ein bisschen mehr. Ich muss nicht immer gleich ChatGPT fragen. Ich kann auch manchmal mein Hirn verwenden und mich selbst hinterfragen.
Oder Google Maps. Man kann auch mal schauen, wie man selber so ein bisschen navigiert, wenn man unterwegs ist. Sonst verliert man nachher noch die Fähigkeit, sich zu orientieren, ne?
Glaubst du nicht, glaubst du, deine Kinder könnten sich ohne Google Maps orientieren?
Die sind noch nicht so in der Nutzung.
Okay.
Aber, also, uns geht das teilweise schon so. Also, wenn ich irgendwie in fremden Städten unterwegs bin, eigentlich ist das ganz normal, dass ich Maps nutze. Und teilweise kommst du ja auch mal in eine Sackgasse oder hast ein Funkloch. Und dann muss man echt schon schauen. Ich erinnere mich an Familienurlaube. Und als ich mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern unterwegs war, wir sind immer nach Holland gefahren. Meine Mutter saß vorne auf dem Beifahrersitz mit so einer riesen Karte ausgeblättert, ausgefaltet. Und mein Vater war dann immer gereizt, wo müssen wir denn lang? Und sie hat versucht, die Straße zu finden. Das ist natürlich heute ein bisschen einfacher, aber trotzdem, wir verlassen uns drauf und hinterfragen es halt gar nicht mehr. Ne?
Spannend. Wir haben ja festgestellt in unserem Vorgespräch, dass wir das ähnlich alt sind. Also ich kann mich noch erinnern, als ich 98, 99 Karten benutzt habe oder auch, ja, ich meine später auch noch. Und aber ich hatte immer als Kind, das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Superpower, ich habe eine unfassbar gute Auffassungsgabe und Orientierung. und kann relativ schnell, mein Gehirn ist relativ lösungsorientiert angesetzt und ich kann mich relativ gut orientieren, sehr schnell. Und kann mir vorstellen, wo ich ungefähr hin muss. Also, dass ich in New York mal die Karte verwende, vielleicht kurz nachzuschauen, wo ich hin muss, aber also wo es ist, aber dann ziehe ich eigentlich los. Also da, gut, jetzt kenne ich die Stadt seit 10 Jahren. Das ist vielleicht unfair.
Ja, wir waren ja auch mal in New York und ich glaube, genau, wenn man sich so ein bisschen die Karte verinnerlicht, wie, wo ist Norden, Süden, welche Stadtteile sind ungefähr, dann hilft das auf jeden Fall. So definitiv. Für eine grundsätzliche Navigation. So geht's mir in Berlin auch immer. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Weg. Du bist ja nicht im Finance geblieben. Hast dich dort aber ausprobiert.
Genau. Meine Eltern haben gesagt, mach was Gescheites, was für die Zukunft ist.
Ja? Was Sicheres.
Was Sicheres. Werd Finanzkaufmann. Eine Ausbildung gemacht. Frag meine Ausbilder bitte nicht. Ich war sehr kreativ in vielen Dingen. Und habe aber nebenher angefangen, Webseiten zu designen und zu programmieren. Habe ich mir einfach selber beigebracht.
Aber ich stelle mich dich jetzt auch im Anzug vor, ne? Mit Krawatte und allem drum und dran.
Mhm. Ja, schlechter Anzug von H&M oder so.
Viel zu groß, ja. So ein Konfirmationsanzug.
Nee, meine Mama war sehr modisch. Es hat schon gepasst. Ich hatte einen Benetton-Anzug.
Ah ja.
Ich erinnere mich gerade. Ja, hatte ich in Italien gekauft. Wahnsinn. Ja, schlechte Krawatten definitiv. Komische Hemden. Viele Leute laufen heute noch in den Hemden rum. Ich glaube, das ist auch Mode in einer gewissen Weise.
Mhm. Aber wann hast du gemerkt, das ist es nicht?
Eigentlich relativ schnell. Ich hatte einen Freund, den René Marquis, der eine Internetagentur hatte, schon, ich glaube, 98 oder 99 gegründet. Und der gesagt hat, du willst das nicht mal ausprobieren. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht, habe für Ehrmann-Joghurt, für Balsen, für Kellogg's, für richtig große Firmen angefangen, so ein bisschen nebenher, habe meine Ausbildung auch echt schleifen lassen. Ich habe sie abgeschlossen, nur für ein Record hier. Nicht, dass das nochmal irgendjemand nachprüfen wird, aber ich habe es abgeschlossen. Und ich bin dann eigentlich direkt in diese digitale Digital Experience Design Welt reingegangen und habe das eigentlich relativ früh erkannt, dass das Technische hat mich immer mehr interessiert und das der Design-Aspekt und wie man das aufsetzt, als tatsächlich Finance. Obwohl ich gut in Mathe war, komischerweise.
Und wenn du dich noch so an diese Zeit erinnerst, da hast du sicherlich ja auch immer mehr Technologie in deinem Leben gehabt. Wie sah das aus so in der Zeit?
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich erinnern, dass die Firma, in der ich gearbeitet habe, die hatten ihre eigene Software entwickelt, ihre eigene Finanzverwaltungssoftware. Also schon, also ich glaube auch, dass das heutzutage denen ihr Core-Business ist. Die machen keine Finanzberatung mehr. Das heißt, ich bin eigentlich unbewusst, wie sich das Schicksal halt manchmal ergibt in unserem Leben, tatsächlich in eine Welt gekommen, die mir erlaubt hat, schon so in diesem digitalen Umfeld zu spielen. Und wir hatten einen ITler, mit dem habe ich total oft Dinge gemacht. Also ich war schon in diesem Bereich sehr stark involviert und ich fand das ganz spannend, wie kann man Dinge anders aufsetzen, connecten, verstehen, wie kann man Computer dazu nutzen, Patterns zu erkennen. Das war irgendwie, hat mich schon immer fasziniert.
Weil das ist ja auch so diese alte Story, ich mache mein Hobby zum Beruf, also ich mache das, was mich wirklich interessiert und nehme das und schaue, dass ich damit irgendwie Geld verdienen kann, weil dann fühlt sich Arbeit nicht mehr so an wie Arbeit vielleicht. Ich meine, ich glaube am Ende des Tages, wir wollen eigentlich alle was bewirken. Man freut sich zwar, wenn man den Urlaub hat, das ist schon gut, aber am Ende wollen wir irgendwie was tun und was machen und deswegen glaube ich, ist auch Arbeit sehr, sehr wichtig für uns. Und natürlich bestenfalls, wenn es mit den Interessen übereinstimmt. Und das hast du dann für dich immer mehr herausgefunden, offensichtlich.
Genau. Ich glaube, was ganz entscheidend war, ist, dass ich Arbeit nie als Arbeit gesehen habe, als ich dann aus dieser Finanzwelt raus bin. Sondern es war immer Spaß. Es war immer kreativ, spannend, entdecken, ausprobieren. Genau mein, wie ich bin als Typ. Ich will diese Dinge entdecken, ich will diese Dinge verstehen. Und ich habe eine Sache, die mir sehr leicht von der Hand geht. Ich verstehe relativ schnell Technologie, wie sie funktioniert und wie sie im Hintergrund funktioniert und tue mir extrem leicht, die ohne Erklärung Dinge zu verstehen. Ich habe allerdings fast 20 Jahre gebraucht, das mir einzugestehen. Es gibt Geschichten von mir, wo ich zu Leuten gesagt habe, oh, wir könnten das und das machen. Das habe ich da und da gelesen. Das hat nicht gestimmt. Das war eine pure Lüge, dass ich das irgendwo gelesen habe. Aber es hat tatsächlich gestimmt, was ich erklärt habe. Ich habe ganz lange gebraucht, dieses für mich selbst zu akzeptieren. Und ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen, was wir gesagt haben über, wie können wir der Jugend helfen, tatsächlich auch mal erkennen, was deine Stärken sind und diesen zu vertrauen und zu sagen, das ist okay, ich weiß das, ohne Dinge lesen zu müssen, dann wirklich dieses Selbstbewusstsein zu fördern, in einem gesunden Maß. Ja, du musst nicht arrogant werden, aber tatsächlich zu erkennen, was eigentlich die deine Stärken sind. Und ich glaube, das ist was, das fällt uns schwer.
Total. Und das Ding ist, weder in der Schule noch in der Familie habe ich das jeweils erlebt, dass geschaut wurde, was sind meine Stärken. Also da hätte ich mich dann vielleicht selbst für verantwortlich fühlen müssen, habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Wäre aber gut gewesen oder würde jetzt gut sein. Und das kann man auch nicht an die Schule wahrscheinlich abdelegieren, sondern dann kann man ja auch als Eltern vielleicht starten oder auch als Freunde. Man könnte sich ja auch gegenseitig unterstützen und auch mal ein gutes Feedback geben. Sag mal, ich habe den Eindruck, du hast da echt eine Stärke, mach doch da mehr draus. Habe ich auch noch nie gehört. Eigentlich schade.
Ja, verrückt. Ich glaube auch, manche Dinge brauchen Prozess. Also das ist ganz, wir versuchen alles zu ingenieren in der heutigen Welt. Und ich glaube, manchmal ist Prozess einfach total wichtig. Es ist okay, dass Dinge einen gewissen Weg gehen. Würde ich irgendwas in meinem Leben ändern, und ich hab eine interessante Karriere, und die war nicht einfach und die war von Fehlern geprägt. Ich habe einen Talk gehalten vor ein paar Jahren, The Magic of Failing. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da ist eine Kunst dahinter, das zu erkennen und zu akzeptieren. Ohne kriminell zu werden, bitte. Aber du weißt, was ich meine. Also Fehler machen ist okay. Und ich glaube, wir sind so damit beschäftigt, alles perfekt zu machen und zu erkennen, wie Dinge funktionieren sollen und wie man jemanden fördern könnte. Und es ist auch okay, das manchmal nicht zu wissen und selbst rauszufinden.
Genau, du hast schon deinen Talk angesprochen und damit auch verbunden. Du hast ja auch eine eigene Agentur gehabt, die dann am Ende nicht so erfolgreich war, wie du dir das wahrscheinlich erhofft hattest. Also lass uns doch ruhig auch mal über Scheitern oder über Tiefschläge sprechen. Ich finde, im Deutschen haben wir nicht so dieses Vokabular dafür. Ich finde, das Wort Scheitern assoziiert man gleich mit Scheiterhaufen, mit so ganz fürchterlichen Sachen. Da steckt gar nichts Positives drin. Wobei im Englischen hast du Failure und Fail Fast. Da denkst du gleich an Startups, da hast du ganz andere Assoziationen. Aber was hast du denn gelernt, was du teilen kannst? Wie macht man das richtig? Weil das ist ja immer eine Chance und die kann man nutzen oder nicht. Man kann ja auch einfach Dinge gehen schief und man lernt nichts draus. Das geht ja auch schnell.
Oh, ich habe immer das Gefühl, ich lerne nie daraus. Nein, ich glaube, zwei Sachen sind super interessant, was du gerade gesagt hast, Gabriel. Das erste ist, wenn ich in den USA mich vorstelle, einen Podcast gebe oder über mein Leben rede, dann ist das, dass meine Firma insolvent gegangen ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich das im Deutschen mache. Aber im Englischen geht mir das total leicht von der Hand. Ich stehe dazu.
Komisch.
Das passiert. Das ist.
Da wirst du auch nicht schief angesehen, ne? Du hast eine Erfahrung gesammelt.
Ja. Yeah. Wow. You've went through this. Amazing.
You went through. Ja. Yeah,
yeah. Wow. What a career.
Ja, das ist da bist so, du anderen schon ein voraus, ne? Du hast anderen eine Erfahrung voraus.
Ja. Yeah. You've done this in your 30s? Incredible. Ja, das ist so die Reaktion. Und die Deutschen sind so, ach, insolvent. Mhm. Ja, also ich sag das auch nie. Und ich habe, du bist der Erste, wo ich das jetzt so öffentlich auch sage. Ich muss mich da auch, ich schäme mich dafür. Ja, und wir waren drei Partner. Und in der Zeit, und wir haben die, sicherlich kennen viele die Wüschner-Rover-Bayer, die Agentur, Die wurde mit meiner Agentur gemerged und für mich war das eine Wahnsinns-Opportunity in dem Moment, ja. Und das sind viele Dinge einfach unter dem, das waren viele Dinge einfach nicht geregelt finanziell. Und ich war nie super gut da drin, habe da einfach auch viele Fehler gemacht und habe tatsächlich auch Dinge ignoriert, ja, und habe mir gedacht, ich bin der Chief Creative Officer, I'm the cool guy, I got this under control, but it's only about creativity. Und das war halt einfach so eine junge, naive, und ich will das gar nicht abtun, einfach eine blinder Approach des Ganzen. Heutzutage mache ich das anders tatsächlich. Ich glaube ganz viel an Karma und dass man Dinge tatsächlich angehen muss, proaktiv angehen muss, richtig angehen muss. Aber ich glaube auch, dass es okay ist zu sagen, hey, wir haben uns verkalkuliert. Das funktioniert so nicht. Ich kann diese Rechnung nicht bezahlen. Ich habe ein Problem. Ja, und das machen wir in Deutschland nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Hindernis. Die Amerikaner machen das, die sind da komplett schmerzbefreit. Vielleicht manchmal auch zu sehr, in einer gewissen Weise. Aber mein größtes Learning war einfach zu sagen, Dominik, deine Stärke ist definitiv nicht mit Geld umzugehen. Und deine Stärke ist definitiv, deine Schwäche, das ist ja das Nächste. Wir reden ja nur von, von Stärken, wir reden ja immer von Schwächen als Wort. Aber ja, meine Stärke ist Kreativität, meine Stärke ist People Management, meine Stärke ist Technologie zu verstehen, meine Stärke ist eine Meinung zu vertreten, ja, Design, Innovation. Und definitiv nicht zu meinen Stärken zählen, meine Blindspots sind Finanzen und Dinge akkurat zu machen. Und ich habe so ein bisschen angefangen, einfach dann ein System aufzubauen dafür. Früher habe ich immer gedacht, ich muss alles selber machen, weil ich wollte ja das Geld behalten. Das ist so eine Denkweise, die wir haben. Ja, und das ist auch sehr deutsch, Efficiency. Das ist ja der funny joke, den Americans don't find funny at all, but how many Germans do you need to change a light bulb? Just one, because we're very efficient and have no humor. Ja, genauso schauen die Amerikaner auch. Das ist nicht lustig, ist es auch nicht. Aber es ist sehr kulturell, sehr sprechend für uns. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt jemand, der sich um die Claudine kümmert, sich um meine ganzen Podcasts eigentlich, jetzt in unserem Fall nicht, aber die kümmert sich um meine ganzen Speaking Engagements und ist da beschäftigt. Wir haben die Rachel, die macht das Ganze, die kümmert sich um meine ganzen Termine, um die ganzen Finanzen. Du hast einfach Leute, die sich darum kümmern und das ist, in Amerika wird das mehr gelebt. Das ist normal und du gibst da auch Geld dafür aus. Ja, das geht von deinem Geld weg, aber die Amerikaner haben so diese Einstellung, und das habe ich gelernt seitdem, du gibst Geld, damit du mehr Geld hast. Throw money against the problem.
Ja, genau. Ja, das finde ich auch eine schöne Formulierung, die haben wir ja so im Deutschen auch nicht.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up. Wusstet ihr, dass 2/3 der Arbeitnehmenden nicht wissen, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können? Und das, obwohl 30% aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Open Up ist hier, um genau das zu ändern. Die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden bietet euren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie? Das geht folgendermaßen. Von 1:1-Sitzungen mit Lifestyle-ExpertInnen und PsychologInnen in mehr als 30 Sprachen bis hin zu Gruppensitzungen, Masterclasses und selbstgesteuertem Lernen mit OpenUp bietet ihr euren Teams die Unterstützung, die sie verdienen, jederzeit und überall verfügbar. Seid ein Teil der Lösung, probiert's mal aus und schließt euch mehr als 1500 Unternehmen an. Dazu gehören unter anderem Decathlon, Westwing und Mr. Spex. Die haben sich bereits dafür entschieden. Auch ihr könnt es jetzt mal kennenlernen auf openup.de/Unternehmen. Ich pack's euch natürlich in die Shownotes auf eine gesunde Unternehmenskultur.
Werbung Ende.
Wie hast du deine Stärken herausgefunden? Oder was kannst du uns für Tipps geben? Wie finden wir unsere raus?
Ich glaube, der beste Tipp, den ich geben kann, ist machen. Und einfach okay damit sein, dass es schief geht. Und dazu stehen. Ja, und zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Also bitte auch reflektieren. Ich glaube, Reflexion ist der der absolute Kern. Also wenn, und dann kannst du den Fehler auch dreimal machen. Solange du reflektierst, wirst du immer besser werden, ja. Es dauert einfach ein bisschen. Gerade so diese Behaviors, die wir von unserer Kindheit haben, die uns antrainiert wurden, die wegzukriegen, ist super schwierig. Und ich glaube, es geht nicht darum, die wegzukriegen. Es geht damit darum zu leben und diese zu erkennen. Und ich glaube, Reflexion ist der Kern. Setz dich hin und schreib runter, was du gut gemacht hast und was du nicht gut gemacht hast. Celebrate die guten Sachen und erkenne die schlechten Sachen als Schwächen und identifiziere die du gerne anders machen möchtest und versuch sie anders zu machen. Wenn es nicht geht, dann musst du es auch akzeptieren irgendwann. Dann hol dir Hilfe.
Und machen wir auch nicht so gerne, weil dann müsste man ja zugeben, dass man Hilfe braucht. Wir wollen es immer alles so nach außen hin perfekt darstellen. Schau mal, was ich hinbekommen habe und Hilfe holen. Aber nur so kommen wir ja vorwärts, wenn wir uns gegenseitig helfen und in Netzwerken zusammenarbeiten. Du hast ja wirklich, das hast du vorhin schon kurz so ganz bescheiden erwähnt, eine sehr interessante Karriere bis zum heutigen Tag dann auch. Du hattest dann aber gerade auch schon diesen Punkt angesprochen, an dem eben diese Agenturgeschichte nicht geklappt hat und an dem du dann auch reflektiert hast. Hast du über Karriere überhaupt dann auch mal nachgedacht oder wie weit hast du in die Zukunft geschaut?
Nee, ich habe nicht drüber nachgedacht. Es ist witzig. Ich habe dir das, glaube ich, beim Vorgespräch auch erzählt. Ich bin unfassbar selbstkritisch. Ich sehe nicht, dass ich eine Karriere habe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas erreicht habe. Aber ich weiß, dass was ich sage absolut Nonsens ist, ja, und dass das nicht stimmt. Immerhin. Es hat lange gebraucht, bis ich dahin gekommen bin. Also ich weiß, dass ich natürlich auf dem Papier sieht das alles richtig cool aus.
Das fühlt sich nicht so an, meinst du?
Nee, es fühlt sich nicht so an. Es gibt Momente, wo es sich so anfühlt, aber ich glaube, das ist halt, was mich treibt. Ja, das ist, wo ich ist eine Stärke auch wieder. Also, siehst du, mein Brain ist definitiv mehr amerikanisch gewired. Ich sehe das gleich als Stärke. Und ich glaube, das ist halt was ich auch akzeptieren muss. Deswegen bin ich nicht weniger manchmal traurig oder sauer auf mich über gewisse Dinge und hinterfrage sie und überdenke sie. Ich glaube, das machen wir alle. Aber ich akzeptiere es ein bisschen schneller heutzutage. Und es gibt dann Sachen, die mich nicht so lange ärgern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir neigen ja dazu, in so einer Spirale zu enden, die uns dann eigentlich mehr blockiert, als dass sie uns hilft. Wenn ich das Beispiel nennen darf, weil wir über Motorsport gerade vorhin am Anfang geredet haben, Sergio Perez im Red Bull im Moment, was er abliefert, ist desaströs. Wie die Medien drüber reden und die Experten drüber reden, fatal. Der Junge, der kommt nur aus dieser Sache raus, wenn er seinen Kopf hinkriegt und akzeptiert, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ich glaube, das lässt sich total schön auf unsere Arbeitswelt antizipieren. Wir neigen dazu, in Dingen, die nicht gut funktionieren, tatsächlich in eine Spirale zu geraten, in der die immer weiter abwärts geht, weil wir uns so sehr damit beschäftigen, anstelle es manchmal einfach gehen zu lassen und zu akzeptieren, gut, es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Okay, das ist der Grund. Alles klar, let's move on. Und das ist schwierig. Also go with the flow ist mein Motto. Und glaub mir, go with the flow klappt 3 Tage von 7. Aber hey, die 3 Tage sind amazing, das kann ich dir sagen.
Du hattest ja immer noch diesen Nordstern New York. Hattest du den dann auch immer noch im Hinterkopf?
Immer. Ja, das war immer, ich weiß auch nicht. Als ich meine eigene Agentur hatte, wollte ich ja ein Office hier öffnen. Das hat nicht geklappt. Ich bin ja froh, dass es nicht geklappt hat. Das ist ja das Lustige, ja. Wir haben so Ziele und dann beißen wir uns denn fest. Manchmal ist auch gut, dass die nicht gleich funktionieren. Also wenn ich das damals gemacht hätte, hätte ich hier keinen Erfolg gehabt. Ich war mental und geistig und von meiner Reife und von meiner Experience überhaupt nicht bereit dazu.
Wie sahen denn deine nächsten Schritte und Stationen aus? Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick noch geben, bevor wir dann auch zu deinem heutigen Aufgabenfeld kommen.
Das Spannende war, als meine Agentur, die Nylel, Wüschner Nylel, insolvent gegangen ist, hart das auszusprechen, das war echt tough. Da waren auch viele Dinge, die da passiert sind, auch gesundheitlicher Natur, die nicht so toll waren in dem Moment. Und ich habe dann ein wahnsinniges Glück gehabt und ich muss jetzt zwei Namen nennen, drei Namen, den Oliver Krage, den Michael Hartung und den André Schmechter, weil die drei Jungs haben mir wirklich von der Agentur, Agenta-Agentur zu der Zeit, Zeitspringer, war der André Schmechter, die haben mir einen Job gegeben, blanko, blind, und haben gesagt, das machen wir zusammen. Und ich hatte einen Kunden, die Tatjana Wiedemann von Volkswagen Zubehör, die gesagt hat, du, ich finde gut, was du machst, dass jeder kann einen Fehler machen, sehr visionär, lass uns das probieren in der neuen Agentur, wo du hingehst und sehen, was passiert. Und das hat mir so viel Druck genommen in dem Moment, dass ich einfach nur mich auf das konzentriert habe, was ich wirklich super gut kann. Mit Leuten umgehen und kreativ sein. Und das war ganz wichtig, weil das hat mich dann karrieremäßig tatsächlich, ich habe einige Awards angefangen zu gewinnen. Agenta ist zum ersten Mal unter die Top 30 der Inhaber geführten Agenturen im Creative Ranking gekommen. Und es war 2012. Und dadurch ist natürlich die McCann auf mich aufmerksam geworden. Und in dem Moment, weil du das gefragt hast, habe ich natürlich sofort gedacht, ne, Frankfurt auf keinen Fall. Der Courtney Endicott und Martin Bieler haben mich da, der Christoph Meyer, ganz wichtig, ein Allgäuer, haben mich versucht, da hinzukriegen. Und ich habe mir aber gedacht, oh, Moment, das ist ein Karrieresprung. Ich könnte vielleicht weiterkommen. Und da kam New York zurück zu mir. Und da kam auch dann, und ich habe akzeptiert, dass ich mich auf Dinge konzentrieren muss, die ich wirklich gut kann. Und andere Dinge einfach andere Leute machen lassen sollte. In dem Moment habe ich das, glaube ich, noch nicht so kapiert, aber ich habe es versucht zu akzeptieren. Und das war der Weg, den ich dann natürlich dadurch gegangen bin. Und mir gedacht habe, und ich wollte den Job nicht. Das war das Lustige. Ich habe mir gedacht, ach, bei der McCann, die hatte keinen guten Ruf zu der Zeit. In Deutschland, was will ich denn da? Weißt du, also mein...
Aber irgendwie hat es dich vielleicht...
Diese Einstellung musst du auch mal haben.
Ja, weil sicherlich, also ich kenne das auch, wenn man dann ein Angebot bekommt. Trotzdem möchte man sich es vielleicht anschauen, also diese Gelegenheit, ne, ist da vielleicht doch irgendwas für mich drin? Wenn ich es jetzt weglege, wer weiß...
Also die beste Empfehlung ist, immer alles wegzulegen, glaube ich. Ich glaube, wenn du Dinge einfach mal weglegst, gerade Dinge, die dich, die, also natürlich dieses New York-Ding war sehr spannend, aber total spannend. Ich habe, wir machen kurz einen Zeitsprung zu 2022. Ich habe bei Goldman Sachs interviewt und ich habe mir gedacht, auf keinen Fall, forget about it. Ich will den Job nicht haben. Als VP Design. Und habe mit den 15 Interviewrunden gehabt, mit Assessment Center und allem drum und dran und habe einfach immer nur mir gedacht, da war einer, der war super tough und der hat gesagt, hey, tell me what's best in class. Und dann habe ich gesagt, I would love to learn a little bit more what's best in class for you, because I think we should strive for world class. Das war eine sehr, sehr selbstbewusste Antwort, aber mir war es einfach wurscht in dem Moment, um das mal so algorithmisch zu sagen, ob ich diesen Job kriege oder nicht. Am Ende hätte ich diesen Job tatsächlich bekommen bei Goldman Sachs. Und ich wäre wieder zurück im Banking gelandet. Na, der Kreis hätte sich geschlossen. Gibt andere Gründe, warum das dann am Ende nicht dazu gekommen ist. Aber ich finde das ganz lustig, umso mehr man eigentlich Dinge einfach loslässt und sagt, es ist okay, wie es ist und die Dinge passieren so, wie sie passieren sollen, desto mehr Erfolg hat man eigentlich. Glaube ich.
Also wenn Gelassenheit dazu kommt?
Gelassenheit und einfach Dinge manifestieren, okay, idealerweise vorm ins Bett gehen, ganz klar zu formulieren, ich arbeite in New York für eine große Werbeagentur und leite die Innovation. Schreib's auf, geh ins Bett, denk nicht mehr drüber nach, denk auch am nächsten Morgen nicht drüber nach, mach's am nächsten Abend wieder. Manifestieren, manifestieren, manifestieren und gleichzeitig loslassen, loslassen, loslassen. Es funktioniert. Gerade mit innovativen Projekten kann ich dir sagen, wenn du da auf der einen Seite nicht total energisch dahinterher bist, aber auf der anderen Seite auch nicht immer mal loslässt, wird es wirklich anstrengend.
Du hattest also diverse Führungsrollen als Innovation Director, Creative Director. Das schaffen wir jetzt auch gar nicht alles durchzugehen, aber was mich interessieren würde, Was hat dir geholfen, was hilft dir, kreativ zu sein und zu bleiben?
Das ist total interessant. Ich glaube, ganz viele Menschen brauchen etwas, das sie kreativ macht. Für mich ist es was, Menschen lesen Bücher oder für mich ist es tatsächlich Reisen. Also, und zwar Geschäftsreisen. Die 2 Stunden oder 3 Stunden oder 8 Stunden, je nachdem, zum Flughafen, Musik, muss gar nichts Besonderes sein. Bitte frag mich nicht nach meinem Musikgeschmack, Gabriel. Das ist embarrassing und ich wüsste auch gar nicht, was ich antworten soll. Ich höre Musik. Ich weiß, was Rap ist. Aber im Endeffekt, nein, ich höre, was mir in dem Moment einen guten Vibe gibt.
Und ist doch gut.
Und schalte mein Gehirn aus. Und ich glaube, Gehirn ausschalten ist meine Inspiration. Weil mein Gehirn automatisch sehr kreativ denkt. Und das heißt, wenn ich es hinbekomme, mein Gehirn einfach mal auf Empfangen zu stellen, ohne es zu verarbeiten, ist die beste Inspiration für mich. Und ich will nicht sagen, dass es Humbug ist, aber all dieser Quatsch mit, sag ich's trotzdem, all diese Dinge, diese Techniken und Methoden und finde deinen eigenen Weg raus. Also für mich ist es halt das und das funktioniert für mich total gut. Es war während der Pandemie echt schlimm.
Was ich oft höre oder lese, ist, beschäftige dich mit Dingen, vielleicht auch mit Problemen, Herausforderungen, dann geh da weg, mach was ganz anderes, also ob du jetzt duschen gehst oder laufen gehst oder was auch immer und dann lass es nachwirken und dann kommst du vielleicht auf eine Idee oder einen Gedanken, aber wenn du immer nur in diesem Problem drin bleibst, dann gibst du dir selbst wahrscheinlich nicht die Chance, da mal rauszuzoomen.
Wir haben eine total interessante Methode entwickelt für unsere Innovation-Workshops. Und ich habe, das ist total spannend, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn, wir machen am ersten Tag, ballern wir extrem viele Workshop-Iterations, damit die Leute Ideen entwickeln. Die sind alle komplett fast schon overwhelmed mit ihren Ideen. Dann sage ich, alle Ideen sind nicht gut. Muss man nochmal eine Schippe drauflegen. Und das löst der Dopaminausstoß in deinem Hirn ist so hoch in dem Moment, dass wenn du schlafen gehst, dein Gehirn, also es braucht wahrscheinlich einen Moment, bis du schläfst, aber durch das, dass du so exhausted vom Tag bist, passiert das trotzdem relativ schnell. Und dein Gehirn, deine Synapsen im Gehirn werden so zusammengebunden, dass du quasi am nächsten Morgen, wenn du duschst, tatsächlich auf Ideen kommst. Und du denkst, du kommst in dem Moment auf die Idee, aber dein Gehirn hat das quasi über Nacht verarbeitet, geordnet wie ein System, in Ordnung gebracht und dadurch eigentlich schon die Idee entwickelt. Das ist total spannend. Also, was du gerade gesagt hast, macht total Sinn. Also einfach manchmal loslassen und dann was anderes machen und zurückkommen, drüber schlafen. Man sagt ja immer, eine Nacht drüber schlafen, das hilft, weil dein Gehirn arbeitet ja trotzdem weiter. Das hört ja nicht auf.
Ich habe zum Beispiel früher, oder es ist eigentlich noch gar nicht lange her, ehrlicherweise, also ich kann mich nicht langweilen. Ich bin so ein Typ, ich brauche immer irgendwie was. Also ob ich was lese, ein Video schaue, einen Podcast aufnehme, an was arbeite. Ich möchte einfach keine Zeit verschwenden. Ich kann nicht 3 Stunden auf der Couch liegen. So. Und deswegen, wenn ich dann mit dem Hund zum Beispiel draußen war, wir haben so einen kleinen Dackel, dann höre ich einen Podcast. So, wenn ich Auto fahre, höre ich einen Podcast. Ich stehe an der Schlange, check nochmal Twitter oder jetzt X, whatever. Und das hat aber dazu geführt, dass ich eigentlich immer nur in diesem Dauerberieselungs-Beschallungsmodus war, was nicht gut war. Und jetzt achte ich irgendwie drauf, wenn ich laufen gehe, dann höre ich nichts mehr. Keine Musik und keinen Podcast. Oder wenn ich mit dem Hund gehe, dann gehe ich einfach mal so. Und ich merke, dass genau dann das passiert, was du sagst.
Gabriel, super. Diese Dauerberieselung funktioniert für uns Menschen nicht. Bei mir geht's gar nicht. Ich kann keine Bücher lesen. Ich kann keine Bücher lesen, keinen Podcast hören. Super, dass ich in einem spreche. Geht nicht. Mein Hirn fängt sofort an, irgendwas zu erkennen, was eine Idee sein könnte, und dann bin ich schon wieder, dann gehe ich weiter und muss ich irgendwas sketchen. Also deswegen, manchmal ist einfach gut, nichts zu machen und einfach Ruhe. Also ich habe auch manchmal einfach nur meine Ohrstöpsel drin und blende die Welt um mich rum aus. Super. Ja. Bin allein mit meinen Gedanken.
Wie war das, als du dann nach New York kamst? Und zwar nicht nur als Tourist, sondern als jemand, der sich ja schon lange vorgenommen hatte, da hinzugehen, und dann gab es irgendwann die Chance, dort zu leben und zu arbeiten. Wie fühlte sich das an?
Ich dachte, das ist fantastisch im ersten Moment. Es war, ich weiß noch, ich war in Berlin, als der Arbeitsvertrag kam mit meiner Frau, mit der Lillian. Und ich habe einen Riesenschrei gelassen. Ich fand das so toll in dem Moment. Und da bin ich hier angekommen, relativ erfolgreich. Ich habe ja 3 Jahre das Innovation Team bei der McCann geleitet und bei der Amram geleitet und aufgebaut.
Und also du bist dann, lass mich mal schauen, 2016 bist du nach New York?
Ende 15, Anfang 16. Ja, 2. Januar 2016 war mein erster Arbeitstag. Und der Rob Reilly hat das ermöglicht, muss ich ganz klar auch sagen. Der war ja damals der Creative Chairman von der McCann World Group und hat gesagt, komm, wir holen dich rüber. Ich bin da angekommen und mein erstes Jahr war, ich bin mit dem Fahrrad im Sommer 2016 tatsächlich auf dem Fahrrad weinend nach Hause gefahren. Es war schlimm. Es war die Mentalität ist anders.
Hattest du einen Kulturschock? Kann man dieses Wort
Kulturschock? Da, ja, du bist niemand. Du bist niemand. Wir Deutschen denken
so Anonymität, ja, komplette Anonymität.
Ja, auch in der Agentur. Ja, also dein Erfolg in Deutschland interessiert hier keinen. Also wenn wir Deutschen, wenn ich das manchmal in den Nachrichten lese, wir müssen uns überlegen, wie wir uns. Glaubt mir eins, den Amerikaner interessiert es überhaupt nicht, was wir Deutschen denken, machen oder getan, oder es ist denen völlig egal. Wenn du Geld ihnen gibst, weil du was kaufst, ja, das ist interessant. Aber alles andere ist völlig irrelevant.
Das hatte ja der Amir Kassai erzählt, über den wir uns ja kennengelernt hatten, der ja als globaler Kreativchef nach New York ging zu DDB und auch diese Erfahrung machte, / machen musste. Aber vielleicht hat das ja auch was Gutes, dass man sich dann wiederum selbst nochmal hinterfragt, wer bin ich, wo will ich hin?
Ja, der Amir war, das ist lustig, der Amir war ja schon da und Amir und ich sind befreundet, haben nie miteinander gearbeitet. Ihr kanntet euch schon vorher. Genau, kannten uns vorher, haben nie miteinander gearbeitet, ich glaube, auch zum Besten für uns beide und haben auch nie irgendwie,
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Amir. Amir ist, und das wird er nicht mögen, dass ich das sage, Amir ist einer der liebsten und nettesten Menschen auf der Welt. Und der ist völlig, die Außendarstellung und die Innendarstellung sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kenne die Innendarstellung, die mag ich sehr, sehr gern. Und der Amir war derjenige, der gesagt hat, ja, komm bei mir im Office vorbei und bring deine Frau mit und hat zu Lillian gesagt, hier hast du meine Nummer und melde dich, weil ich musste zur CES, das war gleich in der ersten Woche, ich musste zur CES nach Las Vegas, meine Frau war ganz allein. Der Amir hat gesagt, gar kein Problem, melde dich, du kannst dich mit mir und Marion, seiner Ex-Frau damals, damaligen Frau, treffen, wenn du irgendwas brauchst, melde dich. Und das ist der Amir. Ja, also so kenne ich den Amir. Ich weiß, wir kennen ihn auch anders, aber den ich kenne, der ist ein cooler Typ und der hat mir echt, der hat ja auch das Gleiche erlebt, was ich gelebt habe. Und der war noch 10-mal erfolgreicher als ich und kam hierher und er so, mir doch egal, was du, interessiert mich nicht. Und so sind die Amis, so interessiert die nicht.
Wie hast du dir dann dort dein Leben aufgebaut? Nur über die Arbeit oder schon, oder hattest du überhaupt auch eine freie Minute, um mal Leute kennenzulernen in der Neighborhood oder beim Sport oder keine Ahnung?
Nee, nicht. Also ich habe genau gemacht, was Sinatra sagt. If you can make it here, you can make it anywhere. Ich habe einfach unfassbar viel gearbeitet. Unfassbar viel. Ich hatte einen Chef, der damals zu mir gesagt hat, make yourself valuable.
Ja.
Ist mir sehr geblieben, was er gesagt hat. Ist keine gute Leadership-Eigenschaft. Wenn du mich fragst, wenn wir schon deinem Podcast über Work reden. Und ich habe wirklich viel gearbeitet, aber ich habe auch angefangen, mich wirklich darauf zu konzentrieren und dann Dinge zu machen. Ich war total glücklich, weil ich Glück hatte, dass ein paar Leute in der Agentur echt unfassbar nett waren und auch gesagt haben, wow, was du machst, ist so anders und das ist so wichtig. Und wir haben einen Kunden gefunden, der Millionen ausgegeben hat für ein Projekt. Das wäre tatsächlich, wir haben ein physikales Produkt auf der CES gelauncht für die amerikanische Post, für den US Postal Service. Und mit Artificial Intelligence, so kriegen wir die Kurve, Gabriel, das ist die Brücke, die wir gar nicht besprochen haben. Das haben wir auf der CES 2017 gelauncht und das hat meine Karriere verändert, weil if you can make it here, you can make it anywhere. Und die haben gesagt, mega geil.
Aber die KI kam noch erst im November 2022.
Ja, für die normale Menschheit, ja. War auch keine KI, war ja nur Machine Learning, ist ja nur ein Algorithmus, ist es heute noch, ist ja keine
künstliche Intelligenz. Jetzt kommen wir mal zu den interessanten Fragen. Was ist das eigentlich und was ist es nicht? Und wie kamst du denn das erste Mal mit dem Thema KI in Kontakt und dann mit künstlicher Intelligenz, aber auch tatsächlich?
Mein kreativer Partner, Creative Technology Partner bei der MRM in Deutschland war der Mark Hollerding. Wir haben 2012 ein Projekt zusammen gemacht für eine Airline und da haben wir quasi, was du heute als künstliche Intelligenz bezeichnen würdest, haben wir quasi genutzt, um zu berechnen, wie viele Meilen du geflogen bist und haben kalkuliert, wie viele Zeit, die du gesessen bist, wie viele Kalorien du verbrennen musst und haben das quasi als Challenge aufgebaut und haben dann den Leuten gesagt, wenn du jetzt diese Kalorien verbrennst, indem du Sport machst, dann bekommst du Bonusmeilen gutgeschrieben. Das war mein erstes, theoretisch gesehen, KI-Projekt. 2012. Ja, krass. 12 Jahre, 13, ja.
Wie schaust du heute auf diese Entwicklung? Also mittlerweile ist es ja eins der großen Mainstream-Themen. Also es gibt wahrscheinlich keine Software-Company auf dem Planeten, die ohne ein AI-Feature auskommt im Marketing.
Ja. Wie erkläre ich das? Also, zwei Sachen. Nichts da draußen ist künstlich intelligent. Gar nichts. Also, wenn euch das irgendein Experte erzählt, ist das ja ganz toll. Aber dann hat er leider keine Ahnung, weil es gibt keine künstliche Intelligenz. Es existiert nicht. Ja, es ist nicht da. Werden wir Artificial General Intelligence erreichen, wo die Maschine selbst denkt, ist für mich eine Definitionssache. Eine echte AGI werden wir nicht erreichen in den nächsten Jahren. Wir haben die Computing Power nicht. Und wir haben noch nicht die Systeme dafür entwickelt, dass das funktioniert. Die Transformer-Modelle, auf denen die heutigen Large Language Models aufgebaut sind, haben Limitationen. Das sind nicht nur die Tokens, sondern das ist ein strukturelles Limit. Deswegen werden wir damit nicht hinkommen. Aber um die Kurve zu kratzen, es ist, was total spannend ist, ist, dass sich eine Sache grundlegend verändert. Und ich finde, das ist total schön zu beobachten. Wir haben es demokratisiert. Wir haben die Interaktion zwischen Maschine und Mensch demokratisiert. Auf einmal kann ich mit meiner Sprache mit einer Maschine sprechen und die Maschine tut so, als würde sie mich verstehen. Das ist teilweise sehr, sehr gut. Und wenn du das jetzt mal 10 nimmst und dir vorstellst, dass ich habe heute etwas angeordnet, dekorativ bei mir in der Wohnung und habe ein Foto gemacht und habe gesagt, wie muss ich das verändern? Und die Maschine gibt dir gute Tipps. Und das zu beschreiben und das zu erklären, ist total spannend, ja, dass das funktioniert. Und da befinden wir uns gerade. Und ich glaube, das ist der Sprung. Die Firmen, die heutzutage AI draufschreiben, denken halt, das ist ein Buzzword, das sie verwenden müssen. Aber vielleicht müssen wir mal alle anfangen, was ist denn der Mehrwert und der Nutzen? Ja, was ich dir liefere. Völlig egal, ob ich KI habe oder eine Million Roboter, die da irgendwo sitzen. Ich wollte jetzt nicht Menschen irgendwie, nicht, dass wir hier in Hot Water kommen, aber das ist völlig irrelevant, ja. Wie ich da hinkomme, es interessiert keinen Menschen. Es interessiert nur, was mache ich, das für dich relevant ist und das dein Problem löst. Und ich glaube, die meisten großen Unternehmen, die tatsächlich mit KI schon länger arbeiten, die haben diese Algorithmen schon vor Jahrzehnten aufgebaut und haben wenn ich 2012 damit angefangen habe, kannst du sicher sein, dass die schon bestimmt 10 Jahre daran gearbeitet haben. Also da war ich bestimmt nicht der Vorreiter. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also auch das zu erkennen und zu sagen, okay, was ist das und was ist es nicht?
Ich war ja im letzten Herbst bei Google in Berlin und da sprachen wir auch über AI und ChatGPT natürlich. Mhm. Und dass jetzt irgendwie alle sagen, Google muss jetzt nachholen, und da haben die nur geschmunzelt und haben gesagt, also zeigt mir irgendwas bei Google, wo nicht KI in dem Sinne drin ist. Also wie du sagst, es wurde durch OpenAI massenkompatibel. Mit einmal hatten wir alle die Möglichkeit, ohne Informatik zu studieren, diese Dinge zu benutzen und mit Maschinen zu kommunizieren. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, das ist jetzt, Sprache wird jetzt so ein User Interface, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Das fand ich auch sehr gut.
Genau. Ja, ich glaube, dass im Englischen sage ich ja, natural language is your new user interface. Das ist es genau, was es ist. Also wir werden einfach anders interagieren. Es gibt ja genug Science-Fiction-Filme, die uns das vormachen. Ich glaube, was sich nochmal krass oder stark verändern wird, ist einfach das Antizipieren von was wir wollen einer Maschine. Eric Schmidt hat das vor 10 Jahren in Cannes mal gesagt. Ich glaube 2011 hat er das gesagt. Er hat gesagt, wenn du in Zukunft eine Urlaubsreise buchst, wirst du die nicht mehr suchen, sondern die wird dir vorgeschlagen. Automatisch. Und die wird genau deinen Geschmack treffen, dein Budget, deinen Zeitraum, dein alles. Ohne dass du etwas dafür tun musst. Und ich glaube, das ist das, was mehr passieren wird. Das sind die Efficiencies, die wir sehen werden. Und natürlich, dass wir auch natürlich mit Sprache, mit gewissen Maschinen interagieren, wie wir es mit Menschen tun. Das ist ja auch was Schönes.
Total. Wie hat sich dein Arbeitsleben in den letzten 2-3 Jahren verändert? Ihr habt ja die Creative AI Academy auch gegründet. Das heißt, ihr helft auch anderen dabei. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das genau tut, aber wie sich es auch bei euch selbst verändert hat, die Arbeit.
Es hat sich gar nicht extrem verändert, weil der Tony Jones, mein Partner, und ich sind immer in diesem Thema schon so drin gewesen. Wir haben auch dieses USPS-Projekt zusammen gemacht, 2016, 2017. Wir waren immer in diesem Thema so eingebunden, dass für uns eigentlich so Dinge einfach naturell, waren auch ziemlich früh dran wir hatten Early Access zu ChatGPT und so weiter, aber für uns hat sich das natürlich mit eingebunden. Tony ist immer so der mehr ängstliche und kritische bei den Themen. Ich bin immer der sehr optimistische. Es ist eine gute Balance, die wir da haben. Und ich würde sagen, wir haben Dinge optimiert, wie wir unseren Arbeitsprozess machen. Aber durch das, dass wir so im Training drin sind, sind wir immer an der Forefront, was diese Dinge angeht. Das heißt, die eigentliche Arbeitsweise hat sich bei uns nicht signifikant geändert. Ja, da gibt es gewisse Dinge, wo wir natürlich unsere eigenen Agents und GPTs aufgebaut haben, die gewisse Prozesse für uns übernehmen und mitarbeiten und untereinander agieren. Das ja. Und ich glaube, dadurch können wir eine Firma führen mit 8 Leuten, oder Toni führt sie ja hauptsächlich mit 8 Leuten. Da bräuchtest du wahrscheinlich 20 Leute dafür. Also das ist schon ganz cool. Also diese Efficiency ist definitiv da. Aber ich glaube, was für uns sich verändert im größeren Teil ist, dass wir versuchen, da sehr menschlich ranzugehen. Auch wenn wir mit Firmen, mit Leuten reden und sagen, vergiss mal die KI. Erzähl mir erstmal, was ist dein Ablauf, was ist dein Workflow, was machst du täglich, was hast du für Barrieren, ja, was sind die Dinge, das sind einfache Sachen, ja. Wir haben immer ein Brainstorming-Meeting, aber das sind immer die 2, die immer denken, dass sie alles besser wissen, und da habe ich auch keine Lust mehr, meine Ideen einzubringen. Das ist sehr menschlich. Nichts mit KI zu tun. Aber wenn du das jetzt dir von der KI-Seite anschaust, hat die KI tatsächlich Möglichkeiten, dieses Element zu überbrücken und tatsächlich da diesen Decision Bias wegzunehmen und diese anderen Leuten Gehör zu verschaffen. Und ich glaube, ich habe da immer diesen, das hast du sicherlich, habe ich ja, das sage ich nicht zum ersten Mal, aber mein Thema ist ja immer zu sagen, ich glaube, dass KI uns die Möglichkeit gibt, bessere Menschen zu werden und besser in der Kommunikation zwischen uns Menschen zu werden, weil wir lernen müssen, wie wir uns artikulieren zu der Maschine, wie wir Dinge beschreiben, aber auch, dass sie gewisse menschliche Blocker auflösen kann und uns helfen kann, uns auch besser gegenseitig zu verstehen. Weil vieles mit unseren Diskussionen und Situation, ich musste gerade an den Amir denken. Ich habe mir gerade den Amir vorgestellt, wie er in einem Meeting seine Meinung sagt. Es hat ja auch dazu zu tun, wie vielleicht ein Mensch es artikuliert und wie es andere auffassen. Stell dir vor, die AI bridged dieses Gap. Yeah.
Kommunikation ist immer mit Missverständnissen verbunden, ne?
Genau. Und da, glaube ich, kann KI tatsächlich helfen.
Welche Bedeutung hat KI auch für Führungskräfte? Mit denen seid ihr ja auch sehr eng in der Zusammenarbeit. Wie ändert sich Führung jetzt?
Ist total spannend. Wir arbeiten ja nicht nur die Lillian, meine Frau, die ein Executive Coach ist, sondern auch die Stala Sireno ist ein Teil von uns. Sie ist seit vielen Jahren einer der renommiertesten Executive Coaches in New York, hat große Kunden, große CEOs von Google und so weiter beraten. Die Arbeit hat sich nicht grundsätzlich verändert, aber die Probleme, die wir Menschen haben im Führungsstil, werden dominanter. Das heißt, ich muss sie mehr angehen. Wir hatten ein Leadership-Training mit der UEFA oder mit Team, das ist die Marketinggesellschaft der UEFA. Und es ist ganz spannend, weil die sehr erstaunt waren, weil unser Aufbau war, okay, lasst uns mal, erst erklären wir euch, was es eigentlich ist und was es kann und was es nicht kann. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie ihr normalerweise euren Führungsalltag bewältigt, was ihr für Probleme habt. Und diese Probleme werden dominanter werden. Also muss ich delegieren, ist ein ganz großes Thema. Wenn ich schlecht im Delegieren bin und mich selbst damit nicht beschäftigt habe, wird das dominanter werden. Es wird ein größeres Problem werden in der Interaktion. Ja, also muss ich damit arbeiten. Wenn ich schlecht bin, in Führung abzugeben und meine Mitarbeiter zu empowern, Dinge zu machen, dann wird das ein Problem. Ja, weil ich werde tatsächlich ein Competitive Disadvantage haben, weil andere vielleicht schon 10 Schritte weiter sind im KI-Bereich, weil ich das nicht, weil ich es bündel oder weil ich es gerne bei mir habe oder weil ich Angst habe. All diese Dinge, und das ist natürlich ganz ein wichtiges Thema in der Führung, wo wir am Ende tatsächlich mit sehr den klassischen Methoden des Executive Coachings vorgehen. Und der einzige Teil, den wir unterschiedlich machen, ist tatsächlich dieser Aufbau, um dorthin zu gehen und dieses Selbstverständnis zu entwickeln dafür, dass das größte Problem ich selber bin.
Du hast schon gesagt, dass das amerikanische Denken dich schon sehr geprägt hat. Natürlich, du bist auch schon seit einer Weile in New York. Was glaubst du, können wir in Europa, auch gerade wenn wir über KI sprechen, was können wir vielleicht nochmal überdenken? Also wir sind ja sehr stark in dieser Regulatorik und gucken uns immer den Datenschutz an und gehen auf Sicherheit. Und das, ich finde das auch wichtig, aber gleichzeitig ist es manchmal eine Bremse für Innovation. Also was denkst du, wo könnten wir ein bisschen amerikanischer werden bei Innovation? Fehlerkultur haben wir schon angesprochen, ein Punkt.
Definitiv Fehlerkultur. Die Regulation ist übrigens doch definitiv etwas, das wichtig ist. Also ich glaube, dann machen die Europäer schon einen guten Job. Es ist auch so, dass die Amerikaner definitiv mehr darüber nachdenken, Dinge zu regulieren, weil es einfach wichtig ist. Es ist gefährlich in den politischen Klimas, die wir uns gerade befinden, weltweit, nicht nur in den USA. Mhm. Aber sicherlich, wenn es zu KI kommt, ein ganz wichtiger Baustein. Aber zu deinem Punkt, ich glaube, was die Amerikaner einfach anders machen, und das sehe ich ja in meinem Job bei Coca-Cola, wir experimentieren einfach und sagen, okay, auch Legal, also das Legal-Team ist sehr früh mit eingebunden in die ganzen Kommunikationen und wir versuchen, dass alle immer verstehen, was wir machen, warum wir es machen, was damit passiert, was dahinter passiert, was davor passiert und warum es einen Mehrwert ergibt. Und dadurch bist du in dem ganzen Ablauf, hast du viel mehr Verständnis. Also das heißt, ich glaube, dieses Verständnis schaffen und wenn ich jetzt gemein sein darf, und ich will gar nicht gemein sein, aber meine Observation von uns Deutschen ist, dass wir doch immer denken, dass wir alles besser wissen und alles besser können.
Eine gewisse Arroganz, ne? Wir haben ja schon bisher alles erreicht, so wir sind die drittstärkste Industrienation, made in Germany. Es ist ja auch nach wie vor so, aber das widerspricht sich ja auch nicht, ne? Trotzdem kann man ja experimentieren und auch zugeben, was man eben noch nicht kann, und das fällt uns vermutlich schwer.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist ein allgemeines ein kulturelles Problem in Deutschland, glaube ich. Wir haben über meine Insolvenz gesprochen als Thema. Ja, dieses Akzeptieren, dass man Fehler macht. Ja, dann gibt's einen Shitstorm. Okay, own it. Ja, und sag, okay, haben wir falsch gemacht. Das und das und das und das sind die Schritte, die wir angehen, um das besser zu machen. Und ich glaube, da mangelt es uns in meinen Augen als Deutsche. Und da sind wir dann habe ich ja gleich gewusst, ich habe es dir doch gesagt, so machen wir das nie wieder. Das ist eine deutsche Reaktion. Der Army sagt, okay, shit happens. Well, let's make sure this is not happening again. What's the learnings? Okay, let's go for it.
Ja, und jetzt bist du bei Coca-Cola. und beschäftigst dich mit AI. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich das auch gar nicht auf dem Schirm hatte, was, also mir war schon klar, dass da irgendwas passiert. Ich meine, welche Company beschäftigt sich nicht mit künstlicher Intelligenz, aber es war ja doch einiges schon zu lesen. Es gab sogar ein Produkt, das auf den Markt gebracht wurde, mit einem Rezept, das irgendwie durch AI auch kreiert wurde. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit in eure Arbeit.
Ja, ich kann das gar nicht claimen, weil das hat der Josh Schwarber gemacht, der tatsächlich jahrelang mein Kunde war. So bin ich auch bei Coca-Cola gelandet. Und der Josh, ich habe tatsächlich 2018/19 an GPT-1 mit Microsoft für Coca-Cola gearbeitet. Ich war bei der McCann. Unser Job war es, eine digitale Version dieses Coca-Cola-Gefühls zu entwickeln. Ja, wenn du die Coca-Cola öffnest und trinkst, dass wir das im Digitalen nachbilden. Dieses Gefühl. Ja, und das ging am besten mit Worten. Ja, wir Menschen lassen uns ja mit Worten, deswegen funktionieren ja auch Podcasts so gut. Wir lassen uns ja mit Worten tatsächlich, es löst etwas in uns aus. Und da war der Josh mein Kunde von Design. Ich habe geliebt, mit ihm zu arbeiten. Es ist auch mein Team hat viele Jahre mit ihm gearbeitet. Ich dann nicht mehr ganz so eng mit ihm. Und die haben tatsächlich letztes Jahr, der Josh ist einfach ein super visionärer Typ. Und er hat dann tatsächlich letztes Jahr angefangen zu experimentieren. Da ist der Pratik, ist ja der Head of AI Marketing. Und die haben angefangen zu experimentieren und Dinge zu machen. Und da sind ganz tolle Dinge entstanden, wie E-Cards, die man dachte, die sind ausgestorben. Die Jungs haben es tatsächlich und Mädels haben es tatsächlich hingekriegt, das ganz toll mit AI neu aufzuladen. Und zu sagen, hey, du kannst online gehen und kannst dir diese Bilder generieren. Und das Produkt, das du meinst, ist der Y3000. Ich habe sie leider nicht hier, die Can, aus der Creation. Da ging es tatsächlich darum, dass KI dieses Rezept entwickelt hat. Und wir machen jetzt gerade etwas für Weihnachten, das kommen wird, das echt super cool, glaube ich, wird, wo es mehr um Conversational Design geht. Bei uns passiert in dem Bereich...
Ihr habt euch ja auch den Weihnachtsmann ausgedacht, ne?
Ja, der Weihnachtsmann war...
Der Weihnachtsmann kommt doch von Coca-Cola, oder?
Das ist ein... Santa. Ich glaube, das ist ein Gerücht, aber... Wir haben ihn
nicht
manifestiert. Naja, gezeichnet hat ihn.
Ihr habt ihn so richtig ins Spiel gebracht.
Genau, ich glaube, wir haben ihn so richtig ins Spiel gebracht. Sie ist ja von erst dann Vorname entfallen, aber Sandblom heißt der Künstler, der den gezeichnet hat.
Aha.
Und das war in den frühen 1912, glaube ich, oder so, 18, vielleicht ein bisschen später. Ja, also wir sind, glaube ich, eine super innovative Company. Und es gibt viele Sachen, die siehst du nach außen. Und eine meiner Rollen, reinzukommen, ist natürlich dieses Thema so ein bisschen mit Expertise aufzufüllen und da auch Skalierbarkeit hinzubekommen. Weil es sind schon viele Experimente, die wir gerade machen, was gut ist. Aber wie kriegen wir denn das auf die Straße? Was kann man aus den Experimenten rausnehmen? Und das Skalieren ist so die große Frage momentan. Und das ist so ein bisschen Teil meines Jobs.
Vielleicht kannst du uns mal, wir kommen auch langsam zum Abschluss, aber auch nochmal so einen kleinen Einblick in so einen Tag von dir geben. Jetzt wirst du bestimmt sagen, kein Tag ist wie der andere. Das glaube ich dir dann auch. Aber wie würde so ein Tag aussehen, an dem du auch vielleicht abends sagst, das war ein guter, erfolgreicher Tag?
Ich glaube, was total spannend ist, was ich jetzt erst lerne, bei Coca-Cola zu arbeiten, ist, dass nichts unmöglich ist. Nichts ist unmöglich. Und ein Tagesablauf sieht so aus, dass du ein Stand-Up-Meeting hast, wie heute Morgen für eine halbe Stunde, das jeden Tag stattfindet, wo es um die Weihnachtsgeschichte geht, die wir machen. Aber da tauchen Probleme auf, die nie als Probleme gesehen werden, sondern okay, wen können wir anrufen? Wer kann das machen? Wie kriegen wir das schneller hin? Also das ist schon mal etwas, was total, wenn du von außen kommst, das beeindruckt dich, weil sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Das ist, du kannst jeden anrufen, das antwortet dir auch interessanterweise jeder sofort. Eigentlich traurig ein bisschen, aber es ist auch toll, ja, es hat was Tolles. Und dann ist mein Tag so, wenn ich eine coole Idee habe, dann rede ich mit den Leuten, ja, dann rede ich mit Adobe und sage, könnt ihr das Produkt bauen? Und ist es eigentlich ein cooles Produkt, das ihr an alle Menschen, die Adobe-Produkte nutzen, weiterbauen wollt. Und dann sagen die, das ist cool, wir reden mal mit unserem CEO darüber und ja, jetzt machen wir das. Also kommt alle zu Adobe Max, da wird was Cooles passieren. Das ist schon, also weißt du, das ist halt die ganze Zeit wie im Spiel.
Sky's the limit.
Wie im Spielwarenladen. Nur, dass du alles mit nach Hause nehmen kannst. Also es ist schon beeindruckend. Wie in jedem großen Unternehmen hast du Dynamiken, Meinungen, wie navigierst du die? Grundsätzlich
Kompromisse hast du.
Ja, Challenges, das ist ganz normal. Aber es ist toll, also es macht unfassbar viel Spaß. Mein Tagesablauf ist ja ein bisschen schlimmer, weil ich fange in der Früh an, mit Toni über Creative AI zu reden und zu sehen, was ich noch dazu liefern muss. Und vielleicht gegebenenfalls an einem Dienstagmorgen besprechen und Donnerstag besprechen wir, was wir abends unterrichten. Dann gehe ich in meine Coca-Cola-Welt und dann gehe ich wieder zurück in, entweder unterrichte ich an der Pratt oder an der Georgetown University oder treffe mich mit Toni und bespreche, welche Workshops das Team macht und was wir noch alles brauchen und was wir Thought Leadership-mäßig machen müssen. Also mein Tag sieht so ein bisschen, da ist immer Arbeit. Aber Coca-Cola ist definitiv der größte Spaß.
Musst du von diesem Spaß abschalten?
Nee, nicht wirklich. Bestimmt wie jeder andere Mensch auch. Aber wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn ich reise, dann ist das mein Abschalten. Und durch das, dass ich halt alle 2 Wochen nach Atlanta fliege, um ins Headquarter zu gehen, dann oder ich geschäftlich unterwegs bin, ich glaube, was nächstes steht, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, London steht an und San Francisco, dann ist das ist mein Abschalten. Das ist schon spannend.
Rauszukommen.
Ja, auch. Letzte Woche waren wir in Orlando und haben uns digitale Druckverfahren angeschaut. Und es ist unfassbar, was man alles machen kann heutzutage. Und natürlich, wie kann man das nehmen und kann sagen, okay, wenn ich weiß, wie der Drucker das macht und ich habe eine Software dahinter, kann ich das eigentlich zurückspielen in ein Adobe-Produkt zum Beispiel. Und dir sagen, wenn du designst, was du vielleicht gegebenenfalls anders designen musst, damit das auch so rauskommt. Ja, und da spielt KI eine unfassbare Rolle in dem Bereich. Es hat nichts mit Effizienz zu tun, sondern mit Quality. Ja, und natürlich in gewisser Weise ist das Speed to Market auch ein Teil, aber das ist schon das ist unfassbar. Und dann gehen wir halt am Donnerstag den ganzen Tag und kriegen eine Disney-Tour in die Disney-Themenparks und da laufen wir auch durch und oh, hast du das gesehen? Oh cool, wir könnten da das Produkt einbinden und in der Star-Wars-Welt, um den Kreis zu schließen, weil wir das ja vorher mal hatten. In der Star-Wars-Welt gibt es ein Produkt, das eine Brown Liquid, die refreshing ist und die nie als Coca-Cola bezeichnet wird, aber tatsächlich eine Coca-Cola ist. Und das haben wir natürlich in die Themenparks mit eingebaut. Das ist die einzige Brand, die in der Star-Wars-Welt auftaucht, ist Coca-Cola und Sprite.
Aha. Sprite gehört ja dazu, genau. Ne? Ja.
Fanta,
Smart Water. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch, da gehören einige dazu, ne? Ja. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch eine Inspirationsquelle empfehlen. Du hast gesagt, du liest jetzt nicht so unbedingt viele Bücher, hörst nicht so viele Podcasts, aber vielleicht hast du so eine Quelle, aus der du Inspiration ziehst, ob das eine Website ist oder Gespräche mit Menschen, keine Ahnung.
Ich habe mir tatsächlich einen GPT-Agent gebaut und habe den gebrieft, was für Themen für mich interessant sind und lass den tatsächlich das Web durchsuchen. Das ist ein Weg. Den kann ich auch gerne mal öffentlich machen, dass ihn andere Leute benutzen können.
Ja, sehr gerne.
Aber als Inspirationsquelle, ich glaube, also definitiv im AI-Bereich Ethan Mollock ist einer der besten, was das angeht. Board of Innovation haben einen ganz tollen Summit, den sie Autonomous Innovation Summit nennen. Den kann man tatsächlich, das kann man auch im Nachgang alles anschauen. Ist für mich eine der spannendsten Dinge, weil verschiedenste Leute aus verschiedensten Perspektiven über synthetische Personen reden, über Designprozesse. Ich habe ja einen Designprozess entwickelt, der sich Infinite Design nennt und sozusagen die Evolution des Design Thinkings ist und mehr das Thinking Design. Aber da sprechen auch andere Leute drüber und ganz spannend und da ziehe ich total viel Inspiration draus. Ansonsten glaube ich, ist manchmal ganz gut, wenn man Dinge anschaut, technologisch und überlegt, was für einen Nutzen kann ich denn da, was für einen Nutzen könnte da sich daraus entwickeln? Das ist für mich sehr inspirierend. Also ich habe da, ich bin schlecht in sowas. Entschuldigung, Gabriel. Das war eine Frage.
Das war toll.
Das ist direkt aus dir
rausgesprudelt.
Es kommt
so
einfach.
Sollte es doch sein. Das, was die, als erstes in den Kopf, ja, das erste, was dir so in den Sinn kommt, und das, da hast du ja auch nicht lange drüber nachdenken müssen. Und ich glaube, das ist für viele jetzt auch sehr bereichernd und inspirierend gewesen, einfach zuzuhören, wie du da hingekommen bist, was dir dabei geholfen hat, dass es eben nicht der perfekte Weg war, sondern dass dieser Weg mal nach oben und mal nach unten und mal nach links ging und dass man eben auch vielleicht dazu stehen sollte, dass es genau so ist und dass man das auch gar nicht anders verkaufen sollte. Das habe ich zumindest heute von dir auch nochmal so mitgenommen.
Ja, ich glaube, akzeptieren und...
Insofern vielen Dank.
Gerne. Kulturell anpassen ist auch schwierig. Machen wir gerne in Deutschland, dass wir sagen, passt euch kulturell an, aber glaub mir, es ist nicht so easy. Und die meisten Deutschen strugglen mehr als andere. Das war hart. Aber ja, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mich eingeladen hast. Ganz tolle Fragen, Gabriel. War erst das zweite oder dritte Mal zu sprechen, aber es ist sehr inspirierend, auch mit dir zu sprechen.
Vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Ich liebe es ja, diesen Podcast genau deswegen zu machen, weil ich kann so viel, ich kann natürlich Türen öffnen durch diese Fragen, die ich stelle, aber ich kann dadurch auch selber viel lernen und ich hoffe, dass auch die zuhören, was mitnehmen. Insofern freuen wir uns über Feedback. Wenn ihr noch Fragen habt, dann geht gerne auch auf LinkedIn und connectet mit Dominik. Das tun wir alles in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schöne Grüße nach New York City.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode, die 252. mit Dominik Heinrich. Alle Links wie immer in den Shownotes, folgt ihm auf LinkedIn und schaut euch auch mal die Akademie an. Da kann man viel lernen und in der nächsten Woche hören wir uns dann schon wieder. Aktuell sind wir noch im Doppelmodus, also 2 Folgen pro Woche auf die Ohren. Wir gehen dann aber Richtung Herbst wieder in den normalen gewohnten Modus mit der Freitagsepisode. Dienstags aber dann schon mal das nächste für euch, die nächste Folge. Und bis dahin würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt, wenn ihr es weitersagt, wenn ihr den bewertet, eine Rezension schreibt. Ihr könnt also viel dafür tun, dass der Podcast weiterlebt und größer wird. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Leute empfehlen und Themen. Also Feedback immer her zu mir, schreibt mir eine E-Mail, geht auf meine Website gabrielrath.com. Da seht ihr auch, was ich noch so treibe. Ich bin unterwegs auf Events, auch als Keynote-Speaker, zum Beispiel auf der Zukunft Personal in Köln. Da bin ich am 11. und 12. September. Das ist ja die größte Messe und Konferenz für HR. Da halte ich einen Vortrag. Vielleicht treffen wir uns da auf der Konferenz und ich bin auch noch auf weiteren Veranstaltungen, also kommt da gern vorbei, lasst uns treffen oder fragt mich an, bucht mich für eure Veranstaltungen. All das ist möglich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.